Die meisten Männer, die über Vereinbarkeit sprechen, tun das, nachdem sie es geschafft haben. Unser heutiger Gast steckt mittendrin, mit drei Kindern, einem Crowdfunding und der Frage, warum nicht mehr Väter diesen Weg gehen.
Willkommen bei Vereinbarkeit Next, dem Podcast für alle, die sich fragen, wie Karriere, Kinder und berufliche Verantwortung zusammengehen.
Wir sind Ines und Susi, zwei Gründerinnen, zwei Geschäftsführerinnen, zwei Mütter, zwei Frauen mit unterschiedlichen Perspektiven.
Ich lebe in einer Two-Career-Family
und ich bin alleinerziehend. Gemeinsam sprechen wir über echte Vereinbarkeit zwischen Führung, Familienalltag und Selbstfürsorge.
Ehrlich, ungeschönt und ohne Filter.
Und über die Strukturen, die uns fordern oder eben auch fehlen. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Ines.
Hi Susi.
Schwitzt du? Wie geht's?
Ob ich schwitze? Heute nicht, aber ich habe genug geschwitzt in der letzten Woche. Es war so, so heiß in Salzburg und auch dort, wo ich war, weil ich war in Italien. Aber dazu erzähle ich dir gleich mehr. Ja, Italien.
Mal wieder. Ja, Thema Hitze.
Das heißt mal wieder. Man muss sich einfach das Leben ein bisschen schön machen.
Absolut.
Aber ja, mal wieder. Ich war mal wieder in Italien. Aber man muss ja fairerweise sagen, ich fahre auch nicht so lange nach Italien von Salzburg aus.
Das stimmt, du bist quasi ums Eck. Und,
quasi.
Aber du fährst kürzer als du.
Genau.
Und Thema Hitze, Thema Erfrischungen dazu. Ich habe zu unserem Vereinbarkeits-Ping-Pong, was diese Woche vereinbar war oder was nicht vereinbar war, was mitgebracht. Und zwar habe ich gepostet auf Instagram ein Bild von einem Erfrischungsgetränk, das mir in mein Homeoffice-Büro serviert wurde von einem meiner Söhne. Und das sammelt gerade wahnsinnig viel positives Feedback und Response und Likes etc. ein, wo ich mir dachte, spannend, dass das so gut angenommen wird.
Ein Soda-Zitronen,
ja genau, aber natürlich mit Minze und schön dekoriert. Also meine Kinder sind das sehr detailverliebt, was diese Dinge angeht und schauen sich das auch ab. Vermutlich auch deswegen, weil wir auch öfters irgendwo sind, wo sie solche Getränke auch sehen, die dann schön dekoriert sind. Aber ich habe dazu geschrieben, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich dieses Parenting-Game gar nicht so gut drauf habe. Und dann wiederum sitze ich in meinem Büro im Homeoffice eigentlich schon relativ gegen Abend hin und bekomme dieses Erfrischungsgetränk an einem heißen Sommertag serviert, während sie sagen, lass dir Zeit, Mama, weil wir brauchen noch ein bisschen, bis das Abendessen fertig ist. Was dann noch im Hintergrund passiert ist, ist, dass tatsächlich eben das Abendessen gekocht wurde von den beiden und ich erst abgeholt wurde, wie es fertig war und der eine Sohn mich abgeholt hat, mich an der so einhaken, so komm, hak dich ein, ich führe dich jetzt runter. Und dann haben sie es urschön dekoriert mit, also das Essen selbst, aber auch den Tisch schön dekoriert und haben ein perfektes Abendessen gekocht und das, meine Lieben, erwartet euch, wenn eure Kinder älter sind, 9 und 11 oder fast 12, so da geht das dann schon übrigens, und die dann auch so wissen, dass sie das können einerseits und das auch dürfen andererseits, weil das ist ja auch immer so eine Sache, manchmal denke ich mir auch so, bitte kocht jetzt nichts, weil wer hat es weggeräumt, ich habe so durch den alles weggeräumt, aber sie können es auch und sie haben es mit mir gemeinsam gelernt und sich auch teilweise selbst beigebracht. Sie machen jetzt auch ein Kochcamp dann in der ersten Ferienwoche. Also sie sind ja da auch in dem Thema drinnen. Aber das macht schon einiges. Ich habe wirklich arbeiten können und habe auch aktiv gesagt, boah, Leute, entweder wir machen uns irgendeine schnelle, kalte Jause am Abend. Und dann hat der eine Sohn gesagt, naja, aber ich hätte schon gern irgendwie was Gekochtes. Und dann so, ja, aber was denn? Und dann hat er gesagt, ja, das. Und dafür hätten wir tatsächlich alles zu Hause. Ja, passt, ich mach's. Und das ist schon cool.
Wow. Ich schmelze dahin. Nicht vor Hitze, sondern vor Emotionen. Ich finde es total schön, dass sie das machen. Und ich finde, es zeigt schon, dass du das Parenting-Game richtig gut drauf hast, weil du hast ihnen die richtigen Werte mitgegeben und du hast ihnen ganz viel anderes Handwerkszeug auch mitgegeben, wenn sie kochen können. Und also richtig, richtig, richtig cool. voll schön. Ja,
ich habe mir kurz gedacht, vielleicht klingt das auch jetzt so, Vereinbarkeit mit Alleinerziehend und mit zwei Kindern heißt, den Kindern einfach beizubringen, Shit selbst zu tun und sich nicht mehr um die Kinder zu kümmern. Aber so soll es nicht rüberkommen. Es kommt
rüber,
dass sie enable, dass sie selbst ihr Leben im Griff haben und einfach vorbereitet sind, sich eben selbst zu versorgen und so einen gewissen Grad und auch andere, das für andere zu tun.
Ja, und ich finde, das ist voll die Wertschätzung von ihnen dir gegenüber. Also das war ja nicht so, hey, wir kochen uns jetzt schnell einen Schinken-Käse-Toast und der Mama hauen wir auch rein, sondern sie haben sich voll viel Mühe gegeben. Man merkt einfach, sie wollten dir unbedingt eine Freude machen, allein, dass sie dich abgeholt hat und dich zum Tisch geführt hat. Also ich finde es ein wunderschönes Beispiel und ja, voll, voll cool. Und ich hoffe, meine Söhne machen das auch mal für mich, wenn sie älter sind und kochen können.
Ja. Der Thermomix wird es möglich machen. Aber was war bei dir?
Ich war in Italien.
Wollen wir das noch ein paar Mal sagen? Wo warst du nochmal? In Italien.
Ich war in Italien und es war wunderschön. Ich war diesmal in Italien mit meinen Freundinnen. Und wir machen jedes Jahr eine Reise gemeinsam und wir machen jedes Jahr die gleiche Reise. Wir fahren nämlich jedes Jahr nach Jesolo. Und jedes Jahr ins gleiche Hotel. Und auch eigentlich jedes Jahr ins gleiche Restaurant. Heuer waren wir ganz wild und haben wirklich auch Restaurant gewechselt, weil es nicht mehr ganz so fein war wie sonst. Wir haben ein neues Restaurant gefunden, aber dort waren wir dann dreimal. Und wir machen jedes Jahr dann einen Ausflug von dort aus nach Venedig. Sprich, wir verbringen einen Tag in Venedig und das ist immer unser großes, großes Highlight, weil wir da wirklich abseits der Touristengassen sind und da auch unsere Stammlokale haben, wo wir dann jedes Jahr wieder hingehen. Und es ist einfach so schön.
Wieder die Salzburgerinnen, jedes wieder. Jahr, die warten schon auf euch.
Genau, und es ist wirklich, wirklich cool und es sind ganz viele Momente, die man einfach am liebsten einfrieren möchte. Und ja, wir fahren dann mit dem Wassertaxi wieder zurück zum Hafen und es sind einfach so coole Momente und man fühlt sich einfach voll frei und leicht und es ist wirklich cool und man reconnected mit Freundinnen, die man einfach sonst nicht so oft und vor allem nicht in so einem Setting sieht. Und wir haben ja tatsächlich, und das ist der Game Changer, weil wir fragen voll viel so, ja, aber wie schafft sie das? Wir sind nämlich acht Mädels. Eine fliegt von Texas ein, eine kommt von Köln, der Rest so rund um, also innerhalb von Österreich, meistens rund um Salzburg und dann fahren wir da gemeinsam runter. Und wie wir das schaffen, wir blocken uns die Termine tatsächlich für 5 Jahre im Vorhinein.
Wow.
Und ich bin so dankbar, dass eine Freundin aus dieser Runde das so gemacht hat, weil es gab jedes Jahr die ärgsten Diskussionen allein mit dieser Terminfindung und so, ja, na, weil natürlich jeder hat irgendwas und wir haben 2 Geburtstage im Juni von Kindern, wir haben auch 2 Geburtstage, unter anderem auch meinen, von uns Erwachsenen. Ich habe gesagt, auf das können wir keine Rücksicht nehmen, aber wir nehmen natürlich maximal Rücksicht auf die Geburtstage der Kinder, das ist die Regel, die Kindergeburtstage dürfen nicht betroffen sein. Und alles andere, die Woche davor, die Woche danach oder wie es halt einfach ist, ist quasi frei und wir haben die Termine wirklich bis 5 Jahre im Vorhinein. Also wir haben jetzt noch nächstes Jahr und übernächstes Jahr, wo wir den Termin schon fixiert haben und das macht es einfach so viel einfacher, weil keine Diskussion aufkommt. Und jeder weiß einfach, zu dieser Zeit kein Familienurlaub, es wird nichts anderes geplant, kein Beruf wird geplant. Wir fahren unterschiedlich lang, muss man schon auch sagen, weil immer die familiären und beruflichen Settings unterschiedlich sind, aber wir haben fixe Tage von Dienstag bis Freitag sind wir alle da und dann gibt es halt manche, die fahren ein bisschen früher, ein bisschen später und genau, also ich fahre immer Dienstag bis Samstag und es ist einfach, es ist unkompliziert, die Planung rundherum ist so unkompliziert geworden, dass super machbar ist und möglich ist und wie gesagt, wir genießen die Zeit dann vor Ort. Und fühlt sich einfach richtig cool an. Und allein, wenn du deine Strandtasche nimmst, und also ich habe so eine Jesolo-Strandtasche, die packe ich jedes Jahr aus für einen Jesolo-Urlaub. Und die ist relativ klein, aber super schick und super toll und beige und schwarz natürlich. Aber es passt nicht so viel rein, weil ich auch nicht so viel brauche. Also passt der Bikini rein, es passt das Telefon rein, es passt der Kindle rein, den ich auch nie brauche, weil zum Lesen komme ich nicht, weil ich nur Ratsch. Und es passt ein Handtuch rein und mehr brauche ich ja nicht. Und das ist einfach das, was so cool macht und so fein macht. Und genau, das war eigentlich auch schon mein Vereinbarkeitsthema für diese Woche, weil ich dann irgendwann am Samstag in der Nacht heimgekommen bin und am nächsten Tag wo die Kinder aufgestanden bin, zu Hause war und dann den ganzen Tag mit ihnen noch am See verbracht habe. Und es war einfach super cool. Und wir haben jetzt somit auch unsere jährlichen Einzelurlaube, die wir ja jedes Jahr machen, erledigt und hinter uns gebracht. Die finden beide immer im Juni statt. Die Termine für nächstes Jahr, Juni, stehen schon. Jürgen wird wieder Kiten fahren und ich werde wieder nach Jesolo fahren. Und es ist voll cool. Und die Kinder wissen es und die finden es einfach auch voll super. Und für die ist das ganz normal, dass wir das machen und freuen sich jetzt schon auf den gemeinsamen Familienurlaub.
Schön.
Und ja, ich bin super dankbar, dass wir das so leben.
Und eben parallel hat der Jürgen die Kinder während deines Mädelstrips natürlich beaufsichtigt. Und wir haben jetzt jemanden zu Gast, für den das auch eine absolute Selbstverständlichkeit ist, dieses Modell so zu leben, wie ihr es im Grunde auch lebt. Und wir freuen uns drauf, den lieben Philipp zu uns zu holen.
Philipp Macke ist Vater von 3 Kindern, Innovationsberater und Gründer von Daddy2. Nach vielen Jahren in der Innovationsberatung hat er sich entschieden, parallel zur Elternzeit eine Plattform aufzubauen, die Väter dabei unterstützt, rund um Schwangerschaft, Geburt und Familienalltag früher Verantwortung zu übernehmen. Das Ziel ist, Vater zu befähigen, Partnerschaften zu stärken und dadurch die Familie insgesamt zu entlasten. Philipp, super schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
Philipp, wir haben ja eine sehr spannende Kennenlerngeschichte, nämlich du bist mir immer wieder auf LinkedIn aufgefallen, weil du in der ganzen Vereinbarkeitsbubble, die auch auf LinkedIn existiert, einer der wenigen Männer bist. Und so sind wir beide ins Gespräch gekommen. Du diskutierst auf großen Bühnen, zum Beispiel auch mit einer Senatorin, über Vereinbarkeit und Elternschaft, sprich du lebst die Vaterschaft nicht nur, sondern du sprichst auch offen darüber. Und auch laut darüber. Und das gefällt uns natürlich ganz besonders. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und so ist es auch zu dieser Einladung in den Podcast gekommen. Aber Philipp, bevor wir da jetzt wirklich reingehen und hören, wie du über Vereinbarkeit denkst, erzähl uns bitte mal kurz über dein familiäres Setting. Wie schaut denn das so aus?
Ja, mache ich gerne. Also du hast ja eben schon ein bisschen angeteasert. Ich habe 3 Kinder, 7, 5 und 9 Monate. Meine Frau ist selbstständig, also wir leben hier in einer klassischen Partnerschaft am Stadtrand von Berlin. Großeltern haben wir tatsächlich nicht so nah, das ist so ein bisschen auch ein Vereinbarkeitsthema, das es ja manchmal auch ein bisschen einfacher machen könnte. Dafür haben wir eine tolle Kita, sind mit der Schule ganz zufrieden und der Jüngste wird auch demnächst zu seinem großen Bruder in die Kita kommen und da die ersten Betreuungserfahrungen sammeln. Genau, ansonsten, ich bin jetzt gerade in Elternzeit. Bevor der Jüngste auf die Welt gekommen ist, hat die Firma geschlossen, in der ich gearbeitet habe. Ich war ja vorher in der Innovationsberatung, war dann ein paar Monate erstmal arbeitslos und übernehme jetzt halt den Großteil der Elternzeit. Das war allerdings auch vorher schon so geplant. Und genau, meine Frau ist jetzt Vollzeit selbstständig. Das macht es natürlich auch einerseits ein bisschen flexibler hier in der Betreuung. Das macht es aber natürlich auch ein bisschen anstrengender, ein bisschen, ich sag mal, planungsaufwendiger, wenn man das alles, ne, vereinbaren möchte.
Das heißt, die Frau schaut auch gerade auf den Kleinen, während du die Zeit dir rausnimmst, um mit uns zu sprechen. Ja.
Ganz genau. Eigentlich ist heute Morgen mein Vormittag. Ich habe immer so einen Vormittag die Woche, wo ich arbeiten kann. Ansonsten ist es ja meine Elternzeit. Das heißt, ich übernehme die Hauptverantwortung für den Kleinen und versuche dann in den Abendstunden eher nochmal was zu schaffen. Und jetzt habe ich mir halt nochmal eine Stunde erbeten. Und das versucht man dann natürlich auch so möglich zu machen. Das ist halt, ne, das ist ja immer eine zweiseitige Medaille. Dieses Spontane und mal eben so auch nochmal was möglich machen, das ist eine ganz tolle Sache. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch diese sehr, sehr diszipliniert mit diesen Freiräumen umgehen, um dann halt eben das zu schaffen, was man schaffen möchte. Ne?
Das stimmt. Wir haben jetzt schon kurz auch angesprochen in der Vorstellung, dass du an einer App arbeitest und kurz vor Launch bist. Wie würdest du einem Freund erklären, was du gerade beruflich machst? Also wie ist deine, also nicht nur das familiäre Setting, sondern wie ist auch dein berufliches Setting?
No, also als meine erste Aufgabe ist Vater in der Elternzeit gerade. Und das ist, das muss ich mir selber immer wieder auch vor Augen halten. Das ist mein Hauptaugenmerk. Das ist Prio 1. Mhm. Und irgendwann darunter versuche ich quasi gerade mir ein Hilfsmittel zu bauen, das ich gerne gehabt hätte. Jetzt auch, ich gehe ja diese Vaterschaftsreise zum dritten Mal jetzt durch und auch da immer wieder gemerkt, dass Dinge ganz automatisch passieren. Ich glaube einfach, dass das viel auch von gelernten Rollenbildern kommt, wenn es um Aufgaben geht, die ganz automatisch zum Beispiel bei meiner Frau landen. Es gibt auch automatische Aufgaben, die bei mir landen, aber der Großteil, und da gibt es ja auch ganz viele tolle Statistiken zu, der Aufgaben ist bei uns, bei meiner Frau gelandet, wenn wir es nicht geschafft haben, achtsam damit umzugehen und eben darauf zu achten, was passiert. Und um sich das in einem Moment ein bisschen einfacher zu machen, in dem alles ein bisschen turbulent ist, ne? Also gerade rund um so eine Geburt, ist das alles ganz wunderbar, ganz aufregend, aber auch ganz schön überfordernd. Habe ich tatsächlich angefangen, mir so einen kleinen Reminder zu bauen, an was möchte ich denken, was darf mir nicht unter den Tisch fallen, welche Aufgabe möchte ich diesmal auch ganz bewusst übernehmen. Und dann ist das im Endeffekt weitergegangen. Ne? Also dann kamen da immer mehr Sachen dazu, dann habe ich mit anderen Vätern darüber gesprochen und auch einfach durch meine Arbeit vorher ist natürlich diese Frage im Hinterkopf, Mensch, für wen könnte das noch sinnvoll sein? Und wie teste ich denn das jetzt? Also wie finde ich raus, ob das sinnvoll ist für wen anders? Ja, und dann habe ich ein paar Umfragen gemacht, dann habe ich mir so eine erste Version zusammen gevibe-coded, um eben zu gucken, ob das spannend sein könnte. Habe dann auch ein Crowdfunding durchgeführt, um zu schauen, ob das da wirklich ein echt zählbares Interesse, ne? Das war uns in der Beratung immer ganz wichtig, wie kann man das denn wirklich zählen? Was ist denn hier wirklich ein echter Beweis? Und wo reden wir uns die Welt vielleicht doch nur schön, weil wir es gerne glauben möchten. Ja, deshalb war mir dieses Crowdfunding auch ganz wichtig. Und jetzt bin ich eben in einer Phase, wo ich mit den ersten Vätern auch diese App schon getestet habe. Also die kann man sich jetzt durchaus runterladen, allerdings bisher nur auf Einladung. Und da gibt es jetzt tatsächlich noch ein paar Testrunden, die stattfinden bis wir im Sommer. Also Ziel ist August. Ich versuche das immer nicht zu laut zu sagen, weil man kennt das ja, da passieren noch 100 Sachen bis dahin. Aber dann soll es die für jeden Vater, der Lust auf das Thema hat, im App Store geben. Und das eben auch für jedes Modell natürlich, also Android und iOS und in einem Pay-What-You-Want-Modell, um da niemanden auszuschließen. Weil mir einfach wichtig ist, dass der Vater, der gerne Verantwortung übernehmen möchte, das gerne aktiv gestalten möchte, den möchte ich nicht ausschließen, indem ich irgendwelche Inhalte hinter einer Paywall verstecke.
Okay, und grundsätzlich ist es so, da drinnen stehen der ganze Mental Load steht da drinnen und du kannst dir sagen, den nehme ich mir oder den will ich nicht vergessen oder den schedule ich mir oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
Also ich versuche tatsächlich noch einen halben Schritt vorher anzusetzen. Um ganz konkret den Mental Load herzunehmen und den zu verteilen, müsste es im Zweifel ja eine Schnittstelle auch für sie geben, damit man sich das auch wirklich hin und her schieben kann. Ich versuche mit der Didu jetzt den Schritt vorher zu gehen, indem ich Impulse zur Verfügung stelle, damit er in dieses Mitdenken reinkommt. Ja, indem er sich nicht nur die Aufgabe nimmt und die abarbeitet, sondern indem er anfängt zu reflektieren, ne, was ist mir eigentlich wichtig als Vater, was für ein Vater möchte ich eigentlich sein, dann aber auch, was für Gespräche sollte ich führen, also was tut uns als Paar vielleicht auch gut, mal besprochen zu haben, ne? Stichwort Rentenlücke, wie stellen wir uns denn dieses ganze Erwerbsleben eigentlich vor? Ist es für uns zwei mit Kindern oder möchten wir ein klassisches Hausfrauenmodell fahren oder Hausmannmodell fahren? Mir ist es eben ganz, ganz wichtig dabei, dass ich nicht dahin komme, dass ich jemandem vorschreibe, wie das zu tun ist, sondern dass ich eben so ein bisschen zum Reflektieren anrege. Weil ich eben ganz fest daran glaube, dass in so einer Phase der Überforderung ist es ganz schwer rauszubrechen und zu sagen, hey, wie wollen wir denn das eigentlich machen? Wie stellen wir uns das vor, statt dann zu sagen, hey, wie haben das eigentlich meine Eltern gemacht? Wie sehen das alle anderen? Wie machen das alle anderen, die ich so sehe? Und es dann halt einfach so Hamsterart-mäßig runter zu leben. Um da halt eben rauszubrechen, gibt es natürlich auch ein paar ganz konkrete Sachen wie, hey, jetzt ist Sommer, UV-Schutz ist ein Thema, die vom letzten Jahr, die eure Creme, die ist garantiert nicht mehr gut. Da braucht ihr neue, die Klamotten passen nicht mehr, garantiert. Wir haben jetzt auch neu so ein paar Größentabellen mit reingenommen, damit ich halt sofort auch sehe, in welchem Größenkorridor bewegt sich das Kind. Das kann natürlich immer noch rechts, links ein bisschen ausbrechen, aber um da halt einfach wirklich eine konkrete Unterstützung mitzubieten. Ja. Und dann sind es natürlich auch noch ein paar Sachen, die zu tagesaktuell zum Reflektieren einladen. Ne? Also wenn zum Beispiel da eine neue Studie rauskommt oder der Fall Colleen Fernandes ist ja ganz groß durch die Medien gegangen, da gibt es natürlich dann auch eine einigermaßen aktuelle Reflexionsfrage zu. Oder also ich sage mal lieber eine Einladung, sich mal darüber Gedanken zu machen. Ne?
Die Einladung, sich darüber Gedanken zu machen, wie Vaterschaft auch aussehen könnte oder wie gleichberechtigte Elternschaft auch aussehen könnte.
Ganz genau. Und vor allem, wie wir das in diesem konkreten Fall als Paar leben wollen. Ne? Auch da, mir ist immer ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn jemand sich für eine Aufteilung von 100% Care-Arbeit, 100% Arbeit oder 50-50 oder 70-30 entscheidet, who am I to judge? Das ist mir erstmal relativ egal. Mir ist halt wichtig, dass das eine bewusste Entscheidung ist und dass man sich da eben nicht reintreiben lässt, weil man in so einem Moment einfach vergessen hat, sich darüber Gedanken zu machen oder gar nicht auf die Idee gekommen ist. Und es ist, ich glaube, es ist so einfach, das zu vergessen oder das auszulassen. Und da eine kleine Handreichung zu machen und gerade ihm eine kleine Handreichung zu machen, das ist das Anliegen hinter Daddy Du.
Ja, und also das eine ist ja hinter Daddy Du und das andere ist einfach wirklich, das ist deine Einstellung und ich finde es voll wichtig, dass du das auch sagst, weil das deckt sich ja auch sehr mit unserer Meinung, explizit auch mit meiner Meinung, dass man sagt, es geht ja gar nicht darum, wirklich eben diese, also unter gleichberechtigter Elternschaft verstehe ich ja auch eben, was du sagst, sich darüber Gedanken zu machen und einfach fair zu entscheiden und einfach gemeinsam zu entscheiden. Und du hast es auch angesprochen, oft passiert das ja wirklich automatisch unbewusst, dass die meistens die Frau dann wieder zurück in die, also dass es einfach in die Retraditionalisierung fällt. Und dass man dann einfach, weil eben Geburt Frauensache ist, dann stillt man, das ist auch Frauensache, da kann der Mann ja gar nicht quasi unterstützen oder das abnehmen, unterstützen schon, aber nicht abnehmen. Und dann passiert es ja auch ganz oft, dass die Frau dann quasi automatisch zu Hause bleibt und dann sind wir da ganz genau in dieser Retraditionalisierungsfalle, ein schwieriges Wort, sind wir da ja ganz genau drinnen. Und es geht einfach darum, das gemeinsam bewusst zu entscheiden. Und wie du auch sagst, ob jetzt 100% ist egal. Es geht einfach darum, dass man sagt, hey, ich möchte das oder ich möchte diesen Weg auch gehen. Und ich finde es voll spannend, dass du darüber auch auf Bühnen sprichst. Also du warst ja auch kürzlich zu Gast beim Berliner Familiengipfel. Und dort wurde ja auch ganz, ganz viel darüber gesprochen, wie Vereinbarkeit, Gleichstellung und Teilhabe, wie wir das auch stärken können. Und für dich beginnt ja ein Teil der Antwort bei den Vätern. Mhm. Was meinst du da konkret damit? Also wie kann man sich das Gespräch da auf der Bühne vorstellen? Wie war das? Warst du da eigentlich der einzige Mann auf der Bühne?
Ja, genau. Also die wollten halt gerne nochmal einen Mann auf der Bühne mit haben, was ja erstmal cool ist. Ne? Also eine möglichst große Perspektive. Ja. Wir hatten eine alleinerziehende Mutter auf der Bühne, eine Mutter mit Migrationsgeschichte und eine Mutter von einer Großfamilie. 11 Kinder. Fand ich krass. Die hatte eine Fußballmannschaft.
11 Kinder?
Ne? 11 Kinder. Wow, Chapeau. Und da ist natürlich auch gerade in einer Stadt wie Berlin das Wohnungsthema, das, was das alles überlagert. Ne? Also ja, für alle drei. Das ist nicht mein Kernproblem. Da habe ich mich natürlich dann auch eben zurückgehalten. Aber da geht es natürlich um strukturelle Themen. Deshalb haben wir da auch eben strukturell drüber gesprochen. Und was brauchen denn Väter eigentlich eben in diesem Bereich, um ihren Teil nicht nur beizutragen, sondern aktiv zu übernehmen. Weil für mich sind das ja eben zwei Sachen. Ne? Es gibt aus dem Familienministerium von 2023 den Väterreport, der sagt, dass der überwältigende Teil der Väter gerne mehr machen möchte und nicht so richtig weiß, wie. Und ich glaube, das sind halt zwei Antworten darauf. Das erste ist eine strukturelle Hürden, die es einfach einfacher machen könnten. Das war, glaube ich, so mein Punkt, den ich auch immer versucht habe zu machen, macht es den Menschen doch erstmal einfacher, Kinder zu kriegen. Ja, das ist mit dem Elterngeld begründet. Das ist eine der wenigen Leistungen, die seit, lass mich nicht lügen, eine ganze Weile auf jeden Fall schon nicht angepasst wurden. Da gehört einfach mindestens mal ein Inflationsausgleich her, meiner Meinung nach. Besser noch eine Erhöhung, weil es wird gerade alles teurer. Und mit Kindern wird das auch nicht einfacher. Das ist was, was man, glaube ich, gut machen könnte. Ne? Thema Bürokratieabbau wäre noch was. Und dann ist es für mich auch die paritätische Aufteilung von Elternzeit. Da gibt es jetzt tatsächlich auch einen Vorstoß aus dem Familienministerium, der mal auf den Tisch gebracht hat, ob man nicht die 14 Monate Elternzeit mit 7 Monate für sie, 7 Monate für ihn aufteilt, und sonst gibt es die halt nicht. Jetzt muss man natürlich da auch wieder aufpassen, ob denn die Struktur drumherum dazu passt, ja, oder ob das dann eigentlich nur eine versteckte Sparmaßnahme ist, weil man einfach schon davon ausgeht, dass er nicht zu Hause bleiben wird und effektiv das Elterngeld einfach gekürzt wird. Ne? Klar, das muss man natürlich mitdenken, aber ich finde die Grundüberlegung, ihn dazu anzuregen und ihm jetzt mal einen wirklichen echten Schubser zu geben, diese Zeit auch zu nehmen und zu Hause zu bleiben, finde ich gut. Dann muss man, das ist so ein bisschen zu dem Thema, das du davor aufgemacht hast, stillen. Natürlich kann ich nicht stillen. Das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern lassen. Und gleichzeitig ist es schon, glaube ich, eine Frage, wie blicke ich denn auf dieses Thema? Gestalte ich das jetzt mit oder sage ich als Mann so, hey, habe ich nichts mit zu tun, lehne ich mich zurück, brauche ich nichts machen? Ich kann ganz viel machen. Ich kann natürlich ganz viel unterstützen, aber ich kann eben noch, ne, um das eben so ein bisschen umzudrehen, ich kann das auch mitgestalten. Ich kann schauen, ab wann wir uns dann gut mitfühlen, Prämilch mitzugeben, ja, um dann zu sagen, hey, komm, nachts machen wir vielleicht das eine tagsüber das andere. Das ist, finde ich, ein valides Modell. Und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Mhm. Gleichzeitig kann ich natürlich auch sagen, ich schlafe mit dem Kind in einem anderen Raum, damit die Mutter vernünftig schlafen kann, und immer zum Stillen gehe ich rüber und habe dann trotzdem aktiven Teil gestaltet. Das sind jetzt nur eben Beispiele. Wie gesagt, ich möchte das niemandem irgendwie aufoktroyieren. Das soll sich für jeden natürlich gut anfühlen. Und gleichzeitig würde ich den Punkt machen, dass es eben nichts ist, wo ich mich eben zurücklehnen sollte und sagen würde, das ist nicht mein Tanzbereich, sondern ich bin Papa. Das heißt, das ganze Familiending ist mein Tanzbereich. Und wenn wir uns bewusst dazu entschieden haben, stillen machen wir jetzt so, fair enough, dann ist das in Ordnung. Aber diese Diskussion sollte möglichst vernünftig geführt werden. Und auch da, die Männer wollen das, die wissen halt nur nicht so richtig wie, weil ihnen A, Struktur ein Stück weit fehlt, ne? Also wenn einfach von mir erwartet wird und das für uns im Familienbudget nicht anders aufgeht, dass ich jetzt relativ fix wieder arbeite, dann bin ich da ein Stück weit raus. Dann habe ich die Kapazität nicht, oder dann haben wir als Familie diese Kapazität nicht, darüber nachzudenken. Ne? Und wenn ich das aber auch um mich herum nicht sehe, dass das andere machen, ne? Das ist das Thema Role Model, komme ich nicht auf die Idee.
Ja, dieses strukturelle Thema, das kommt immer wieder, und das ist mir persönlich auch so ein Anliegen, und deswegen muss ich es, glaube ich, in jeder Folge, wo wir es irgendwie schaffen, darüber zu sprechen, nochmal anbringen. Aber es ist bei euch in Deutschland vermutlich ähnlich wie bei uns. Du sagst Elterngeld. Es ist meistens ja so, dass dann gesagt wird, ja, dann geht halt die Frau länger, weil sie dann vielleicht auch schon weniger verdient. Also da spielt ja auch das ganze Gender Pay Gap Thema schon davor eine Rolle. Also da sind wir ja ganz in der Struktur, ganz tief drinnen in den Problematiken. Aber das kann ja nicht sein, dass das die Entscheidung daran hindert, dass jemand in Elternteilzeit geht oder in Elternzeit geht. Weil das bedeutet ja einfach nur, dass ich dann dieses Problem verlängere. Und ich sage auch immer, also die Verena Pauster hat das immer so schön gesagt, Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik, und ich wäre einfach so wahnsinnig wichtig zu sagen, es gibt ein Elterngeld und das richtet sich ans Haushaltseinkommen. Sprich, egal wer geht, egal wie lange geht, es muss dieses Haushaltseinkommen zu einem gewissen Grad erreicht werden. Also es wird jetzt nie komplett abdecken, natürlich, es gibt gut verdienen, das ist halt einmal so. Aber es muss für die Leute attraktiv sein, in die Elternzeit zu gehen, um dann gut gestärkt wieder rauszugehen, um die Frauen auch mitzunehmen, um deren Karrieren nicht zu stoppen, um dieses Pay Gap zu schließen. Nur dann kannst du eigentlich auch die Väter in die Karenz bringen. Davor, glaube ich, ist es wirklich eine privilegierte Situation. Wirklich, da reden wir von privilegierten Menschen, die auch das Mindset dafür haben. Und da gibt es noch immer genug, die da dranbleiben sollten und noch mehr dazu animiert werden sollten, um mehr Role Models zu schaffen, auch für die, die es gerade nicht können. Aber solange sich das nicht ändert, werden wir natürlich immer nur in einer gewissen Bubble bleiben, die das auch machen wollen.
Total. Und ich finde, es ist ja auch dieses Thema Narrative ein ganz wichtiges. Ne? Wie reden wir da eigentlich drüber? Und wenn wir dann die Zahlen bekommen und sehen, hey, die Geburtenrate ist runter, und in der nächsten Woche darüber diskutieren, das Elterngeld zu kürzen, weiß ich nicht, also finde ich ungeschickt. Das ist nicht besonders wertschätzend. Ne? Und auf der anderen Seite finde ich das immer, also ich rede natürlich auch gerne davon, dass man die Männer ein bisschen schubsen muss, ja, und sie vielleicht auch ein bisschen zu ihrem Glück zwingen muss, weil unterliegend ist für mich immer klar, die meisten wollen und wissen nicht so richtig wie oder haben halt diese Möglichkeit nicht. Und gleichzeitig macht es natürlich auch immer Sinn, ihm ein bisschen das Thema schmackhaft zu machen. Ne? Also klar, Windeln wechseln ist jetzt vielleicht nicht das, wovon man nachts träumt. Ja, und gleichzeitig sind es eben diese kleinen Aufgaben, die dazu beitragen, halt näher ranzukommen und zu wissen, was dieses Kind braucht, ja, das Lächeln dann zu bekommen und eben nicht dieses, ich habe mich verletzt oder ich bin gestürzt, ich will nur zu Mama. Und ich meine, zum Teil ist das natürlich auch irgendwie ganz normal. Und gleichzeitig habe ich ja nur eine Chance, dass ich auch dieses Lächeln und ich will zu Papa bekomme, wenn ich da bin, wenn ich mich einbringe. Egal, wie ich das jetzt tue und welchen Teil ich übernehme. Aber je mehr ich dran bin an dieser Care-Arbeit, desto tiefer komme ich in diese Familie rein und desto schöner wird das Ganze auch. Es ist was total Erstrebenswertes aus meiner Sicht.
Du hast es gesagt und das ist mehrmals gesagt jetzt schon, die meisten Männer wollen. Und hast du die Erfahrung gemacht oder sprichst du da mit anderen, sprichst du mit Freunden, sprichst du mit Kollegen, sprichst du mit anderen Vätern, die dir dann sagen, ich hätte doch gerne gewollt, aber es liegt da und da und daran. Also was ist deine Erfahrung vom Mindset von den Männern, warum sie es dann nicht gemacht haben? Liegt das an den Männern, liegt das an der Struktur oder liegt das vielleicht auch an den Müttern, die das vielleicht nicht wollen? Also ich finde, da gibt es immer ganz viele unterschiedliche Teile. Was ist deine Erfahrung dazu?
Ja, also war ja eine Oder-Frage und ich möchte trotzdem mit Ja antworten. Also ja, okay. Alles, was du gesagt hast. Also vielleicht, um das einmal durchzugehen. Also es ist natürlich, und ich will da nicht ungerecht sein, aber ich glaube, da machen sich viele Männer natürlich auch ein bisschen bequem, weil es einfach ja klar ist, wenn ich mehr verdiene, dann macht es für das Haushaltsgesamteinkommen mehr Sinn, wenn ich mehr arbeite. Ne? Und dann kommt ganz schnell dieses, wir können uns das nicht leisten. Ja, können hat auch immer was mit Wollen zu tun. Ne? Man will sich das vielleicht auch nicht leisten. Und klar, ist jetzt auch wieder, du hast es eben gesagt, völlig privilegiert, die Aussage. Mhm. Klar, also es gibt irgendwann auch diese wirkliche Leistungsgrenze. Aber bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, glaube ich, wäre es auch anders möglich gewesen. Aber weil es halt so normal ist, das machen halt alle drumherum auch, und es ist der einfachste Weg von der Struktur her, gerade in einem Moment, wo ich überfordert bin, wo ich das entscheiden muss. Du weißt ja vorher nicht, worauf du dich da einlässt. Und dann bist du völlig übermüdet und völlig überfordert. Wie sollst du denn eine andere Entscheidung treffen als die naheliegende? Natürlich gehen wir dann den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, und da kommt jetzt eben dieses Strukturelle zusammen mit dem Thema Role Models, Vorbilder. Ne? Dann ist halt die Frage, ist mein Chef vielleicht in Teilzeit? Ist irgendjemand bei uns in der Firma im C-Level oder im Vorstandsamt länger in Elternzeit gewesen als einen Monat? Macht da jemand vielleicht ein Sabbatical? Gibt es irgendwo eine Pflegegeschichte, die irgendeine präsente Person geteilt hat? Ne? Also komme ich in so einem Moment überhaupt durch Beispiele auf die Idee, dass es anders sein könnte? Ja, weil erst dann komme ich ja auf die Idee, das mal zu besprechen. Ja, und es ist, glaube ich, auch eben ein Thema, das Frauen betrifft, dieses Besprechen. Weil es ist eben dieser Mutterinstinkt, dieses Narrativ, was ja auch einfach schon echt lange da ist. Da muss man sich, glaube ich, auch als Frau eine ganze Menge Blödsinn anhören. Wie kannst du denn dein Kind jetzt schon abgeben? Oder was ist denn das? Meine Frau ist relativ früh wieder in den Beruf eingestiegen nach der Geburt unserer ältesten Tochter. Nur für ein paar Stunden. Ne? Und dann so, das Kind ist zu Hause? Was? Mit dem Vater? Was denkt ihr denn von mir? Natürlich kann ich das. Also, mit wem soll sie denn das Kind anders alleine lassen? Tut mir natürlich dann auch ein bisschen weh. Und was fühlt sich für sie natürlich irgendwie echt, das muss sich ja total komisch anfühlen. Ja, und auch da, in so einem Moment muss man sich dann erstmal reflektieren und sich dann überhaupt auch trauen, was zu wollen, ja, und was anders machen zu wollen. Ja, und da gehört natürlich auch Reflexionsarbeit bei ihr dazu. Ne? Kann ich das jetzt abgeben? Wie fühlt sich das für mich an? Warum fühlt sich das so für mich an?
Wie habt ihr das gemacht? Also ihr habt drei Kinder. Wie habt ihr hier die drei Elternzeiten dreimal aufgeteilt?
Ja, es hört sich immer so gut an, wenn ich davon erzähle. Ne? Da waren wir auch gerade am Anfang, haben wir auch viel so gemacht, wie es eben gemacht wurde. Also ich hatte, damals gab es noch diese zwei parallelen Monate Elternzeit, die habe ich genommen. Und dann bin ich halt wieder arbeiten gegangen. Ich habe aber vorher meine Gesamtstundenzahl auf 32 Stunden reduziert, sodass ich... Mein Ziel war es immer, an einem Tag, wo das nötig ist, das Kind morgens in die Kita zu bringen und es auch nachmittags abholen zu können. Einfach um so einen Tag abbilden zu können, ne? Und das halt möglich zu machen, dass meine Frau eben klassisch arbeiten gehen kann, wenn sie denn das möchte. Und das wollte sie in dem Fall. Deshalb haben wir uns das dann eben so aufgeteilt. Ne? Bei dem zweiten Kind habe ich das ähnlich gemacht. Da war ein bisschen mehr Elternteilzeit dabei. Also da war ich auch erst einen Monat mit zu Hause. Und dann habe ich diesen Wiedereinstieg über ein paar Monate gestreckt mit Elternteilzeit. Und jetzt beim dritten habe ich gesagt, dass ich diese strukturelle Komponente gerne auch mehr hätte und wollte von Anfang an mindestens die Hälfte machen. Und am Ende mache ich jetzt 8 Monate Elternzeit.
Voll cool. Also finde ich immer mega, wenn das andere auch machen. Wir haben es ja auch so gemacht. Also mein Mann ist ja, wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen darüber gesprochen, mein Mann ist ja zweimal für 15 Monate in Elternzeit gegangen. Bei uns heißt es Karenz in Österreich. Und ich finde es immer super, super spannend, wenn ich höre, dass wir keine Einzelfälle sind, sondern dass es einfach schon ganz oft gelebt wird und wir es einfach nur mehr sichtbar machen müssen. Und deswegen freut es mir eben umso mehr, dass wir heute mit dir darüber sprechen können. Was würdest du sagen, muss sich jetzt wirklich ändern, auch vom Mindset her, dass andere Männer diesen Weg auch gehen können? Gibt es da etwas, wo du sagst, hey, und das ist einfach mein Tipp, macht's das? Was würdest du Männern mitgehen? Und wann trifft man die Entscheidung? Du hast zuerst gesagt, wenn man müde ist, kann man die Entscheidung nicht mehr treffen. Aber trifft man die Entscheidung nicht vor einer Schwangerschaft oder während einer Schwangerschaft?
Ja, also im Idealfall bespreche ich das natürlich alles vorher und ich glaube auch, die meisten Paare sprechen ja vorher auch viel. Ich glaube, dass es ein paar Fragen gibt, die man unterschätzt vorher. Gleichzeitig weiß man halt vorher nicht, wie es werden wird. Ne? Also als meine Tochter auf die Welt gekommen ist, ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das ist mit diesem Schlafmangel, mit dem kleinen Kind, das halt komplett von einem abhängig ist, dann natürlich auch noch viel an meiner Frau gehangen hat und ich war dann irgendwann noch im Büro, das war noch die Vor-Corona-Zeit. Das ist, finde ich, ein Leben, das man sich ganz, ganz schwer vorstellen kann. Ne? Dann mit dem zweiten hatte man ja schon mal ein Baby, aber jetzt hat man ein Baby plus Kleinkind. Das ist auch wieder was völlig anderes. Ja? Von daher ist es, glaube ich, tut man den Männern oder überhaupt den Eltern Unrecht, zu sagen, hey, das hättet ihr euch mal vorher überlegen können. Ich glaube, das ist schwer. Und gerade deshalb versuche ich ja auch so ein bisschen diese Leitfragen, so macht euch über ein paar Sachen mal vorher Gedanken, irgendwie auch in diese App mit reinzugeben. Ich glaube, was man wirklich machen kann, ist diese grundsätzliche Frage, wie wollen wir denn das hier machen? Was ist das Leben, das wir uns vorstellen, gerade als Familie? Ne? Also welchen Stellenwert hat für uns finanzielle Unabhängigkeit? Welchen Stellenwert haben Urlaube? Welchen Stellenwert hat Karriere an sich? Ne, was möchten wir einfach so? Weil, also ich habe es von Männern weniger, aber von Frauen natürlich auch oft gehört, dass die dann halt in diese Teilzeitfalle rutschen. Ne, die stillen kann nur sie, also bleibt sie die Elternzeit zu Hause. Fertig. Thema weggewischt. Und ich glaube, das ist ein Thema, das hat es verdient, nicht weggewischt zu werden. Wenn wir bei der Lösung ankommen, fair enough, alles gut. Aber da mal ein bisschen weiter zu denken, ein bisschen tiefer einzusteigen, das ist was ich mir gerade auch von den Männern wünschen würde, dass die halt sich nicht schnell aus der Verantwortung ziehen und sagen, hey, das ist ja ihre Entscheidung, sie wollte das ja so, jetzt ist es so, sondern auch damals zu sagen, hey, warte mal, wir sind ja hier ein Team, ne? Deine Entscheidung betrifft mich ja ganz doll, ja, also wenn du jetzt hier zu Hause bist, kann ich das ja nicht mehr machen, ne? Also ich meine, die meisten Familien werden es sich nicht leisten können, halt komplett ein Jahr zu Hause zu bleiben und sich auch zu trauen, das zu wollen. Das würde ich mir von den Männern vielleicht noch ein bisschen wünschen. Also auch wirklich das zu verbalisieren, so hey, ich möchte gerne auch ein emotional erreichbarer Vater sein. Ich möchte gerne ein guter Vater sein. Und ja, darauf hinzuarbeiten, das dann halt zu gestalten.
Ja, aber was macht das mit dem Männerbild? Weißt du, was ich hinaus würde sagen? Ne?
Ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Ich habe jetzt nur einen Moment über die Antwort nachgedacht. Ich würde sagen, das macht gar nichts mit dem Männerbild. Das transformiert. Das ist eine ganz logische Weiterentwicklung des Männerbildes. Wir haben vor der ersten Schwangerschaft so ein paar alte Erziehungsbücher gelesen. Aber mein Lieblingstipp war, bringen Sie Ihrem Kind, wenn Sie es abends vielleicht nochmal sehen oder ins Bett bringen, doch irgendwas mit aus dem Büro, damit das Kind merkt, Sie haben tagsüber anders gedacht. Ein Kugelschreiber reicht schon. Ne? Und ich habe mir immer so vorgestellt, wie er dann irgendwie abends zu seinem Kind geht, kurz vorm ins Bett gehen und dem Kugelschreiber in die Hand rein. Ich sage, Leute, also möchtet ihr das? Und das ist ja ein normales Elternbild. Und ich finde, da kann man ja auch jetzt unseren Eltern zum Beispiel schwierig einen Vorwurf draus machen, weil das ist das, was sie kannten und das ist das, was halt so war. So hat man das halt gemacht. Und das halt aufzubrechen, ist halt schwierig. Und das ist halt eine ganz logische Transformation.
Also ich finde, allein dieser Satz, wir verändern das Bild der Männlichkeit, wir verändern das Bild von Vätern, ist einen riesengroßen Applaus wert. Und würde man jetzt in einem Saal sitzen, würde ich ganz, ganz laut applaudieren. Hier im Podcast ist es ein bisschen komisch, aber trotzdem, also einmal, ich finde, das ist so, so, so wichtig, weil das ist einfach etwas, was unsere Gesellschaft in Zukunft verändern kann. Und die muss sich verändern, nicht nur aufgrund der Elternschaft, sondern auch, wie die Susanne gesagt hat, für die Wirtschaft. Also wir brauchen auch dieses neue Bild von Eltern und insbesondere von Vätern.
Ja. Und gleichzeitig, wenn ich da nur ganz kurz einhaken darf, ich glaube, das ist total richtig und das ist, ne, jede Veränderung ist irgendwo ein bisschen anstrengend und gleichzeitig, finde ich, muss man das ein kleines bisschen einschränken, weil wir verlangen ja jetzt gerade von den Vätern nichts, was Frauen nicht schon eine ganze Weile selbstverständlich machen. Ne?
Weil es wird den Ophelia aber gerne klatschen, ja.
Naja, ich nehme das auch gerne mit, ja. Weil das,
es ist so, ja.
Ich finde, das ist richtig und ich finde das wichtig. Und gleichzeitig gehört halt auch die andere, also die Wahrheit, die ja gleichzeitig sein darf, dass das was ist, was für die Väter was ganz Tolles ist. Ne? Also wir gewinnen dadurch ganz viel. Und wir machen da halt irgendwie ein Stück weit auch den Rücken frei von Frauen, die das bisher machen mussten. Ja, ja, vielleicht ne, aus gesellschaftlichem Zwang heraus. Und das ist eigentlich einfach das Richtige. Es ist was Faires, das zu tun.
Voll. Und es, wie du gesagt hast, es gehört einfach schon dazu, dass sich einfach Eltern bewusst für ein Modell oder auch mehrere Modelle, man darf ja auch wechseln und es darf ja auch...
Voll.
Dürfen ja mehrere Modelle gelebt werden, aber wichtig ist, dass sich Eltern gemeinsam gleichberechtigt für ein oder mehrere Modelle auch entscheiden. Und ja, dazu gehört auch oft noch der Mut an die Väter, aber auch an die Mütter. Und es ist super cool und ich finde es großartig, dass du da auch etwas ins Leben gerufen hast mit deiner Daddy-Do-App. Und lieber Philipp, was muss man tun als Vater, damit man in den Genuss dieser App kommt? Kann man sich die schon runterladen oder wie schaut das genau aus?
Ja, also aktuell ist die App im Testing und das wird auch zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Folge noch der Fall sein. Ich freue mich natürlich über jeden und jede, die Lust haben, sich das anzugucken. Dafür gerne einfach eine Nachricht, vor allem auf LinkedIn unterwegs oder unter daddy-du.com. Da gibt es so eine kleine Vorfreudeliste, da kann man sich eintragen, dann bekommt man zu jeder aktuellen Testrunde eine Einladung oder erstmal die Frage, ob man Lust hat, teilzunehmen oder ne, dann ist man einfach so ein bisschen im Loop und kriegt die Infos dann mit. Ne, dann gibt es die Einladung, dann kann man sich diese App runterladen und hoffentlich ab August dann auch selbstständig im App Store ohne die Einladung.
Super. Voll schön, wir werden das alles natürlich, also Philipp auf LinkedIn und die Webseite und den gesamten Link zur App und zum Newsletter in den Shownotes für euch verlinken und bitte tragt euch ein, bleibt am Laufenden, insbesondere die Väter und unterstützt den Philipp auch darin. Es ist wirklich großartig, dass es so etwas gibt und ich finde es mega spannend. Und in diesem Sinne, Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an deine Frau, die spontan den Termin auch möglich gemacht hat. So sieht man, wie flexibel man sein kann und sein muss, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ja, es bleibt gar nichts anderes zu sagen, wie herzlichen Dank fürs Zuhören. Und danke, Philipp, an dich, dass du heute bei uns warst.
Vielen Dank euch.
Wenn euch Vereinbarkeit Next gefällt, dann teilt den Podcast gern mit Menschen, die sich für echte Vereinbarkeit interessieren. Am meisten unterstützt ihr uns mit einer Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft, sichtbar zu werden, zu bleiben und gehört zu werden. Und wir freuen uns riesig über den Austausch mit euch. Schreibt uns auf LinkedIn unter Ines Eschbacher und Susanne Holzer oder kommentiert direkt unter der Folge.